der Podcast.
Nein, ich werde euch jetzt nicht auf Russisch begrüßen. Liebe Hörenden, Hallihallo, Hallöchen zur 81. Ausgabe von Lucke und Hengstmann, dem Politik-Podcast mit Augenzwinkern. Und wer sich diese Tagline ausgedacht hat, den müsste ich verprügeln, aber das war ich. Am anderen Ende der Leitung, wie jeden Donnerstag, was nicht ganz stimmt, weil letztes Mal war es Mittwoch, begrüße ich in Berlin Tilman Lucke. Hallo Tilman.
Guten Morgen und ich begrüße in Magdeburg Sebastian Hengstmann, Souveränist und Kollege. Also ich bin auch einer.
Genau, Kollege vor allem. ja, war ja jetzt...
Jeder ist ja irgendwie Kollege, das ist ja auch tröstlich. Selbst wer keine Arbeit hat, ist ja Kollege von den anderen, die keine haben.
Genau. Nee, wobei seit Arno Dübel tot ist, egal.
Übel, ja. Der war der zweitarbeitsloseste Mensch aller Zeiten, nach Prinz Charles, bis er König wurde.
Genau. Apropos, beschäftigst du dich so ein bisschen mit dem Königshaus? Du bist ja so ein Hobbymonarchist.
Das höre ich jetzt zum ersten Mal. Ja, also ich habe gehört, dass da einige Familienmitglieder einfach mal so verschwinden. Das würde ich mir bei meiner Familie auch wünschen. Aber,
so, wer nicht, ja. Wer nicht. Wie ich immer auf der Bühne sage, denkt sich Weihnachten nicht auch jeder, wenn die ganze Mischpoke mit am Esstisch sitzt. Wo ist eigentlich der Lockdown, wenn man ihn mal braucht? Nein, es geht mir darum, Kate hat sich doch irgendwas aufschneiden lassen, untenrum. Und ist von der Versenkung, also von der Bildfläche verschwunden, hat jetzt ein gefaktes Foto. Hast du dieses gefakte Foto gesehen?
Ja, wobei nicht klar ist, also ob das geschossen wurde und dann irgendwie bearbeitet, weil das ist anscheinend ganz üblich, im Königshaus oder in den devoten Bildagenturen, weil das, also Könige dürfen ja nicht einfach so aussehen wie normal. Also im Grunde müssen sie genauso aussehen wie normale Instagram-Opfer. Nämlich gefaked. Also
ja,
ich meine, wer regt sich über gefakte Bilder, also gefakte Porträtbilder auf? Das ist ja auch nicht mehr 21. Jahrhundert.
Aber du, ups, jetzt bin ich aus Versehen auf mein Links gekommen. Nein, aber nein, ich meine jetzt speziell dieses Bild mit Kate und ihren drei Kindern.
Ja.
Wie schlecht das ist. Das ist aber so unglaublich schlecht. Also das hätten wir alle besser gefaked.
Aber war sie da nicht dran? Also ist sie, da gab es das Foto gar nicht sozusagen?
Wartet, pass auf. Ihr wollt jetzt hier irgendwas machen, stelle ich es euch gleich mal in die Shownotes. Und dann können wir mal ganz kurz drauf gucken. Das heißt, wenn ihr Interesse habt, es steht in den Shownotes. Und wir gucken mal kurz drauf. Ganz kurz. So.
Ganz kurz.
Ja, ist immer schön, wenn man im Podcast nebenbei was macht. Siehst du es?
Genau.
So, guck mal. Zum Beispiel die Hand. Ach nee, das ist irgendwie. Hier die Hand zum Beispiel. Die Hand hier von. Oh, hier
siehst du, wenn man... Also, ich glaube, in Zukunft machen wir Podcasts lieber über. Ja, also, oder auch mal so. Also, es ist ja übrigens, es ist vielleicht auch interessant, diese Woche die erste taubstumme Bundestagsabgeordnete in den Bundestag nachgerückt.
Das heißt?
Und wir machen jetzt quasi eine Folge über Bilder im taubstummen Modus, nee, im blinden Modus
genau.
Sogar.
Aber ich habe gesagt, ihr habt es in den Shownotes, das heißt, ihr könnt drauf gucken. Mir geht es zum Beispiel nur um die Hand hier. Siehst du die Hand, also ganz rechts unten im Bild, die Hand des Mädchens. Da sieht man doch eindeutig, dass das gefaked ist.
Ja, aber also das ist
also das gehört für mich
zum normalen, aber das gehört für mich zum normalen Photoshop-Fake von Bildern, die aber existieren.
Ja, sicher.
Also da ist ja nicht bewiesen, dass eine der vier Personen irgendwie nicht an dem Foto teilgenommen hat.
Ja, aber warum faken die das dann?
Ja, also im Nachhinein fragen die sich das wahrscheinlich selber, aber ich glaube, es ist überhaupt nicht, wie gesagt, also. Allein das Aussuchen von Bildern, wenn man drei Bilder macht und eins aussucht, das ist ja schon letztlich eine Nachkorrektur dessen, was man gemacht hat. Und dann verschwinden die anderen Bilder. Also halt das für kein Problem, aber natürlich gibt es irgendwelche Leute, die nichts anderes zu tun haben, als sich dann entsprechende Verschwörungstheorien auszudenken.
Genau.
Sie ist ja vielleicht angeblich bereits tot.
Genau. Und
Was
dann
man
kann
sich
ich.
ja von Putin auch erzählt, aber da ist es nicht, wäre es natürlich der Menschheit dienlicher, wenn das so wäre.
So, und da könnte William endlich Camilla heiraten. Apropos Fake, lass uns mal über die Wahl in Russland reden. Also nun muss man ja dazu sagen, das ist ja alles so ein bisschen, der liebe Wladimir Putin redet ja immer von gelenkter Demokratie in Russland. Also es ist inzwischen seit spätestens seit Ausbruch des Ukraine-Krieg-Konflikts ist es ja eine Autokratie Richtung Diktatur. Aber die Wahlen sind für ihn schon noch wichtig. So. Und zwar ist es ihm ganz wichtig, dass A, eine hohe Wahlbeteiligung ist und natürlich B, entsprechend das Ergebnis. Trotzdem frage ich mich, und es ist ja nachgewiesen, dass da viel, sagen wir mal, nicht mit rechten Dingen läuft. Ich weiß gar nicht, war ein Wahlbeobachter da von der OECD?
Von der AfD war ein Wahlbeobachter da.
Stimmt.
Also erstmal, die OSZE macht die Wahlbeobachtung, nicht die OECD.
Ist alles das Gleiche.
Die OECD macht die PISA-Beobachtung, was eigentlich noch katastrophaler
Richtig.
Ist. Die PISA-Studien und anderes, was mit Bildung zusammenhängt oder mit wirtschaftlicher Entwicklung. Und OSZE, nee, also ich glaube, eigentlich haben sie keine hingeschickt, weil sie gesagt haben, das ist erstens unnötig und zweitens wurden sie ja nicht eingeladen. Also man muss ja auch immer. Man ist ja auch immer Gast der dortigen Regierung und wie gesagt, die russische Regierung hat sich dann entsprechende Wahlbeobachter eingeladen, bei denen sie weniger Sorgen haben muss, dass die irgendwie genauer nachfragen.
Okay, so. Es ist aber so, Putin hat ein Ergebnis von, warte, jetzt, also Stand jetzt, das wird ja pro Tag, wird das ja immer mehr, aber Stand jetzt sind, glaube ich, 87,4%. Was okay ist,
also
aber
88,5 steht hier.
Siehst du, das habe ich gestern gelesen. Also jetzt Tag mehr sind wir schon bei 88,5. Also bei knapp 90%. So, ich sage.
Also zum ersten hab ich die Wahl gewonnen, beziehungsweise die Wette. Also
ja,
ich lag
komm.
Näher dran. Hm. Ich habe aber auch weniger geschätzt. Also er war sportlicher als gedacht, kann
ich sagen. So, also ich persönlich glaube, also A, ist Putin ja schon im Vorfeld der Wahl immer so. Also die drei Gegenkandidaten, die er hatte, ist mir jetzt auch egal, wer das ist, aber laut Aussagen einiger seriöser Journalisten von Welt24, nein. Waren das ja Putin-Anhänger letztendlich, also Pappkameraden, die aufgestellt wurden, um den Mythos einer Wahl zu rechtfertigen. So, warum hat er die Wahl dann überhaupt noch manipuliert? Ich verstehe das nicht. Die würden den doch sowieso wählen.
Ja, also das versteht man versteht ja grundsätzlich auch nicht, warum diese Wahlen sein müssen. Die halbe Welt ist autokratisch und es gibt ja in fast jedem Land der Welt gibt es ja ein Parlament auf Staatsebene. Das
genau.
einzige Land ist ja Saudi-Arabien, das kein Parlament hat. Alle anderen Länder haben eins. Also
sogar
alle.
Nordkorea.
Ja, und übrigens das Land mit der Wahl, die am längsten her ist, ist Palästina, aber das nur nebenbei. Also die haben Mitte des vorletzten Jahrzehnts gewählt. Ist, kann man vielleicht auch in Frage stellen, ob das so demokratisch ist, wenn man jetzt dafür demonstriert.
Ich dachte Haiti.
Gegen Israel. Nee. Die haben später angefangen mit dem Staatszerfall.
Okay. Und ich meine, Putin, jetzt mal ganz ehrlich, Putin hätte die Wahl ja aussetzen können. Das ist ja Krieg. Also es gäbe ja genug.
Das ist ja auch der Grund, warum es in der Ukraine keine Wahl gibt. Da wäre jetzt genau entweder dieses oder nächstes Wochenende wäre jetzt die reguläre Präsidentschaftswahl gewesen. Und mit der ukrainischen Verfassung ist die aber nicht erlaubt im Kriegsfall beziehungsweise im Kriegszustand.
Also
die Parlamentswahl ist auch ausgesetzt in der Ukraine.
Also Selenskys erster Schritt in Richtung Diktatur.
Ja, nee, das ist, ich glaube, eine Wahl ist ja, also wie soll man eine Wahl durchführen, wenn man Wert auf demokratische Standards legt? Also man muss erstmal alle erreichen, alle müssen die Stimme abgeben können. Das ist bei den Leuten, die zu Hause wohnen, noch relativ einfach. Bei den Soldaten eigentlich auch. Da kann man auch mit dem Hut rumgehen, mit der Urne. Was ist aber mit den Auslandsukrainern? Das lässt sich vielleicht auch machen, aber natürlich die Leute, die in den besetzten Gebieten wohnen, die wird man ja wahrscheinlich nicht an die Urne, oder da gibt es ja keine Möglichkeit. Das heißt, es ist schon sinnvoll, es ist ja im deutschen Grundgesetz auch vorgesehen, dass man das während des Verteidigungsfalles keine Wahlen sind.
Hm.
Also das schließt sich aus und natürlich ist das Parlament frei, den Kriegszustand bzw. in Deutschland den Verteidigungsfall zu beenden. Und dann nach entsprechender Frist gibt es dann die Wahl. Aber wenn man sich nur mal verteidigen muss, ist es ja auch sinnvoll, diesen Zustand ausgesprochen zu haben. Also das ist jetzt keine Autokratie. Er hat auch, der Selenskyj hat auch mal angedeutet, dass er nach dem Krieg nicht mehr kandidieren möchte. Man weiß nicht genau, ob er sozusagen den Söder macht und sich das noch zwei, dreimal überlegt.
Das ist ja auch so, das ist ja auch so ein neuer Begriff in der Politik, Södern. Also es gab ja dieses Rumschwurbeln und sagen, und was geht mich mein dummes Geschwätz von gestern an? Das ist ja, hat ja schon Adenauer eingeführt. Aber bei Söder ist das ja mit einer dermaßen Konsequenz, dass man dem Mann ja im Prinzip gar nichts mehr glauben kann.
Ja, aber ich kann mich an seinen Vorgänger erinnern und den hat Söder ja eifrig kritisiert. Horst Seehofer war genauso. Der hat es immer angedeutet, ich gehe zurück, ich gehe dann irgendwann und hat es dann eben rausgedrängt werden erst. Aber da hat auch diverse Ankündigungen gehabt.
Ja, darum.
Also das scheint so ein Machtmittel zu sein in gerade in so autokratischen Staaten wie Bayern, dass man da eben wenn man die Macht dann mal jahrzehntelang hat, dass man dann auch mit so Ankündigungen freizügiger umgeht.
Pass auf, den wandle ich jetzt mal so einen alten DDR-Witz ab und sage mal, dass die durchschnittliche Zeit, also wir führen eine neue Maßeinheit ein. Und zwar ein Seehof. Ein Seehof ist die durchschnittliche Zeit, in der sich ein Politiker um 180 Grad widerspricht. Und was ist ein Millionstel Seehof? Ein Söd.
Genau. So.
Ja.
Und der DDR-Witz, wie hieß der?
Ein Ulp wurde eingeführt. Das ist die durchschnittliche Maßeinheit, die ein durchschnittlicher DDR-Bürger braucht, um den Fernseher umzuschalten, wenn er weiter übrig erscheint.
Genau, damals musste man nur noch aufstehen,
Genau.
zum Fernseher hingehen. Und ich weiß noch, im
Und was ist ein,
Westen
Moment, und jetzt kommt der Witz, und was ist ein Hundertstel Ulp? Ein
ein Hund.
Schnitz.
So ein Schnitz, genau.
Ja.
Von Kai,
Karl
nee, Karl.
Eduard von Schnitzler.
Genau, Sudelede hieß der. Das ist
Genau.
was
Bei
ein
uns
schöner
nicht.
Begriff.
So, wir
Aber
wollten.
tatsächlich, nee, ich wollte noch ergänzen, im Westen bzw. Südwesten war die Maßeinheit Ulp unbekannt, sondern da hieß dieselbe Maßeinheit ein Philipp, weil es um
Wow.
Philbinger ging.
War der so unbeliebt? Nee.
Er war ein Arschloch, er war ein
Ja gut,
Nazi,
das
er
ist ja
war.
okay. War ein Arschloch und ein Nazi, aber mein Gott, das war auch ein Arschloch und ein Nazi schon mal Bundeskanzler. Und er war gar nicht so unbeliebt. Er hat immerhin fast die absolute Mehrheit geholt.
Okay, so.
Und übrigens auch Baden-Württemberger. Bloß mal so.
Ja.
Ihr Nazis.
Ja, wir können alles außer Geschichte.
So. Ja, Russland, keine Ahnung. Also, so, jetzt lass mal ganz kurz über die Konsequenzen reden. Also Putin, um ihn mal selber zu zitieren, die Wahlbeteiligung war höher als geplant. Das hat er jetzt nicht in dieser Wahl gesagt, sondern das war bei der letzten oder vorletzten Parlamentswahl in Russland. Was hat das jetzt für Konsequenzen? Zieht er jetzt durch?
Ja.
Also er kann ja jetzt sagen, Leute, hier, kriegt mal Wahlergebnis, fickt euch, ich mache jetzt, was ich will.
Das macht er ja eh. Also es gibt, wir waren ja gerade dabei zu sagen, es gibt weltweit Parlamente und immer betont, die seien frei gewählt worden. Selbst bei 100%, selbst bei, wo wir letzte Woche über Haiti gesprochen haben, der dortige frühere Diktator Duvalier, der hatte 100%, der hatte 100% Wahlbeteiligung. So alle sind zur Wahl gegangen und alle haben für ihn gestimmt. Saddam bei seiner letzten Wahl 2002. Die Amtszeit konnte er nicht mehr voll machen, da war dann irgendwas. Genau auch so. Da ging jeder Iraker angeblich zur Wahl und hat ihn gewählt. Also das kommt denen nicht komisch vor.
Also da ist ja
Also
Putin, da ist ja Putin, also da muss man ja sagen, der Fettschin, die war ja clever.
genau, also ich hab mal nachgeschaut, er hat durchschnittlich immer um ungefähr 10% hinzugewonnen. Also seine erste Wahl 2000, die ja noch eine Wahl war,
Genau.
mit 53%. Dann 2008 als Ausreißer schon über 70%, aber 2012 quasi die nächste, da hat er dann seinen Sidekick eingesetzt, Medvedev, 2012 dann 64%, 2018 schon 70% und jetzt 88, 89%. Also viel höher, also viel länger kann er auch nicht mehr dranbleiben. Und wenn er jetzt diese Amtszeit voll macht, was sein Gott oder wessen Gott auch immer verhüten möge, überholte sogar sein großes Vorbild Stalin in der Amtsdauer. Das will was heißen.
Stalin war von 24 bis 53, ne?
Ja.
Das sind 30 Jahre,
29.
29 Jahre. Ja, okay. Ja, wir werden sehen.
Ja.
Nein, aber die Frage ist, ob das jetzt auf den Ukraine-Krieg irgendeine Auswirkung hat. Also ob jetzt Putin nochmal mobilisiert, also sagen, oder wartet Putin jetzt erstmal die wirklich die Wahl in Amerika ab?
Ja, also so wie es die letzten Monate passiert ist, ist eigentlich ja, er wartet ja einfach. Und das hat er ja auch neulich deutlich gesagt. Er hat kein Interesse an irgendwelchen Verhandlungen. Also schöne Grüße an Rolf Mützenich, meinen Freund, der sich mal wieder gemeldet hat, mit einem Einfrieren oder einer sozusagen einem Betteln um Annexion durch Putin. Der will nicht verhandeln, weil er sieht, ich als Autokrat habe natürlich viel länger Zeit, um meine Leute ausbluten zu lassen. Ich meine, es sterben ja trotzdem auf dem Schlachtfeld mehr Russen als Ukrainer. Das ist immer vollkommen egal. Er hat Nachschub, er hat Menschenmaterial. Das war ja das Unwort des 20.
Ja,
Jahrhunderts.
wobei man darf aber bitte auch eins nicht bedenken. Ja, Putin hat eine große Armee, aber entgegen der viel, also Russland ist ja das größte Land der Welt, also flächenmäßig. Aber einwohnerzahlenmäßig mit 142 Millionen ist Russland so groß nicht. Also das darf man bitte nicht vergessen. So viele Menschen hat Putin auch nicht zur Verfügung. Er hat gerade mal dreimal mehr Menschen als die Ukraine.
Ja, das ist klar, aber er hat dreimal mehr Menschen, die sich nicht wehren, beziehungsweise die sich nicht, also unendlich viel mehr Menschen, deren Menschenrechte egal sind. Also er kann ja alle
Ja,
verpflichten
das
und
ist
das macht er
richtig.
ja nach wie vor nicht in den großen Städten, sondern in der Provinz oder in den Gefängnissen.
Genau.
Also
Aber auch
da
das ist
kann er noch
begrenzt.
sich weiter bedienen.
Das ist alles begrenzt. Also ja, Putin hat ein bisschen mehr zur Verfügung an Menschenmaterial, so zynisch wie das auch klingt. Aber es ist nicht unendlich viel. Und du darfst bitte nicht
Ja.
vergessen, die Ukraine ist nicht der einzige Krisenherd. Tschetschenien, Georgien. Es gibt
Ja.
Syrien. Was ist mit Syrien?
Nee, aber das sind ja alles keine Invasionstruppen, die da jetzt im Moment, sondern also in Georgien ist ja ein Teil des Landes besetzt, beziehungsweise auch so pseudo-unabhängig, Abchasien und Südossetien. Aber da sind Besatzungssoldaten, da passiert jetzt nichts groß. Da
Ja, aber
werden die Georgier auch
du
nicht.
hast es doch in Aserbaidschan und Armenien gesehen, sobald Russland Putin hat abgezogen und dann war erstmal Ruhe im Puff. Da wurde dann schnell was erledigt, was schnell erledigt werden konnte, und dann war gut. Und
Du
das,
meinst, andere könnten,
genau.
aber da muss es ja um Autokratien gehen. Und Aserbaidschan hat bekommen, was es wollte. Das wird jetzt nicht weitergehen. Und andere Interessensgebiete sind, glaube ich, gesteckt, also wenn es
Naja,
darum
weiß ich
geht, mit
nicht.
Autokratien sich um was zu streiten.
Wahlergebnis in Tschetschenien hast du mitgekriegt?
Nee, was war da?
Weit über 90%.
Na gut,
98.
aber das ist ja sein Helfershelfer.
Ja, aber was ist denn, wenn die Tschetschenen jetzt irgendwann sagen, jetzt haben wir Schnauze voll?
Ja, die Erfahrung haben sie eben zweimal gemacht und
Ja, da hatte Russland, aber da hatte Putin keine zweite Front offen.
ja, also meine, es ist halt die Sache, dass er natürlich mit roher Gewalt drohen kann, selbst wenn die Kapazität jetzt vielleicht begrenzt ist, aber es reicht ja die Drohung. Siehe Rolf Mützenich.
Ja, natürlich, natürlich. Ich wollte damit nur
Also
sagen, also.
man muss nicht, es muss ja nicht, das, was man droht, muss ja auch nicht eintreten, sondern kann ja schon dazu führen, dass man sich konform verhält. Und wie gesagt, also die Wette auf die Zeit, die wird er natürlich gewinnen mit diesem Vorsprung an Menschenmaterial und auch an Munitionsmaterial
Ja, das
und
ist
so
richtig.
weiter. Was alles die letzten Monate rauf und runter diskutiert wurde, das ist ja alles enorm traurig einfach, ja.
Aber du hast es mitgekriegt, ne? Die Ukrainer leiden ja jetzt halt auch unter Munitionsschwäche. Und was hat Boris Pistorius gesagt zum Thema Munition? Fass mal einen nackten Mann in die Tasche. So. Apropos nackter Mann, lass uns noch mal über Europa reden. Weil alles andere, Russland ist ja jetzt weitere Spekulation. Du sagtest im Vorgespräch, es hat jetzt eine Jubiläumssitzung stattgefunden.
Nee, also heute und morgen, also es gibt ja immer EU-Gipfel und der Frühjahrsgipfel findet immer so Ende März statt. Und das ist jetzt, wenn ich richtig gezählt habe, der 275. EU-Gipfel. Das ist doch, also muss man sich erstmal leisten können, sich
Also
so oft zu treffen und so
275.
wenig hinzukriegen.
275, das ist ja
Ja.
fast das Alter von Joe Biden.
Genau. Und deswegen. Heute geht es ja darum, um den Beitrittskandidaten Bosnien-Herzegowina. Und die sollen, also die haben den Kandidatenstatus schon seit 8 Jahren, aber jetzt sollen sie endlich auch Beitrittsgespräche eröffnet werden. Also man könnte meinen, das ist das Gleiche, aber nicht in der EU. Das sind zwei
Natürlich nicht.
verschiedene Schritte.
Aber Frage. Bosnien-Herzegowina oder nur Bosnien, nur Herzegowina oder nur Herze und dann nur Govina? Das ist ja in Jugoslawien, ist das ja immer so eine Sache. Nein, also Bosnien-Herzegowina gibt es noch als Staat.
Es gibt es noch als Staat, ist aber ein europäisches, naja, Protektorat, kann man sagen. Also es gibt ja einen EU, der heißt Hoher Vertreter, und der sitzt da und der guckt sich die Gesetze an, guckt sich die Ernennungen der Politiker an und kann die auch rausschmeißen, beziehungsweise Gesetze per Veto abschaffen. Das ist schon länger nicht mehr passiert, aber also es gibt sozusagen eine Macht, die über der Demokratie steht, aber die EU hat natürlich das Interesse, dass es eine Demokratie wird und dass man irgendwann diesen Posten auch wieder abschaffen kann. Insofern ist es ein Land mit einem Sonderstatus. Also Bosnien-Herzegowina hat es ja so, also ich weiß nicht, ob man das in Deutschland kennt, es ist ein ganz absurdes, was vollkommen Beklopptes. Ich weiß nicht, das Wort wird jetzt unbekannt sein, Föderalismus.
Was?
Und so, das ist wirklich, also in Bosnien nochmal auf die Spitze getrieben. Es gibt ja drei Landesteile und zwei,
Bosnien, Herze und
genau,
Govina?
also eigentlich zwei Landesteile und drei Ethnien.
Ach.
Also die Serben haben sozusagen etwas weniger als die Hälfte der Fläche und der Bevölkerung. Und dann also die andere Hälfte, die gehört den Kroaten und Muslimen gleichzeitig und sind aber zwei Volksgruppen. Und deswegen wird immer, also das Parlament auch nach Volksgruppen getrennt gewählt. Das ist ja immer weltweit immer ein Erfolgsrezept dafür, dass es immer so bleibt, dass man eben sich nicht vermischt, dass man auch zum Beispiel nicht mehr danach fragt im Pass oder bei der Wahl, wer wem angehört. Also wenn man das so wählen lässt, dann bleibt es eben auch so. Und dann gibt es das Staatspräsidium, was aus drei Personen besteht. Ein Bosniake, ein Kroate und ein Moslem. Und die wechseln sich alle 8 Monate als offizieller Vorsitzender dieses Staatspräsidiums, also Staatspräsident quasi. Da gab es letzte Woche auch einen Wechsel. Jetzt weiß ich gar nicht, welche Volksgruppe gerade dran ist, aber so funktioniert das ungefähr. Also ziemlich, ziemlich leblos, kann man sagen. Und mir ist nicht bekannt, dass es irgendwelche großen Aktivitäten des Zentralstaates gäbe. Ja, also die wollen jetzt EU-Mitglied werden.
Nö,
Toi,
ja.
toi, toi.
Werden wir sehen.
Aber ich meine, alles ist besser als der Nachbarstaat Serbien, der sich ja als kleines Russland entpuppt und den man, also bei Serbien kann man sich ja sicher sein, da laufen ja die Beitrittsgespräche offiziell schon. Aber das wird auch am Sankt-Nimmerleins-Tag
Also
dann
da wird er die
gemacht.
Türkei Mitglied.
Ja, beide können zusammen vor der Tür stehen und die Klinke runterdrücken. Ist auf Ewigkeit, weil sie sich einfach scheiße verhalten.
Noch. Das kann sich ja alles ändern. Man soll ja nicht immer so pessimistisch an die Sache rangehen. Beim Thema EU fällt mir ein, Ursula von der Leyen tritt ja jetzt als Spitzenkandidatin der EVP an für die Europawahl. Und jetzt fand ich es sehr schön, dass die Presse übereinstimmend titelte, tritt erneut an. Und da habe ich so gedacht, Leute, guckt doch mal in eure Pressearchive. Letzte Europawahl vor 5 Jahren, Spitzenkandidat der EVP, richtig, Manfred Weber. Seines Zeichens CSU-Mitglied, was ja an sich schon ein Schicksal ist. Und der hat die Wahl eigentlich auch gewonnen. Wurde es dann aber nicht. Das war
Ja,
so
also
ganz komisch.
diese Spitzenkandidatenprinzip, das war halt so, dass das ja von Seiten der Befürworter oder der Leute, die Europa eigentlich wollen, immer so vorangestellt wurde und von Seiten des Rates, vor allem von Seiten von Merkel und Macron, nie als also nie akzeptiert wurde, sondern immer nur stillschweigend, okay, wir stellen da Leute auf, dann lassen wir wählen, im Grunde so wie in Russland, so
Genau.
Alibi-Heinis. Und die entscheiden aber am Ende auf einem EU-Gipfel, also irgendwo muss die Anzahl ja herkommen. Im Juni sind schon zwei geplant nach der Europawahl, zwei Gipfel, und da entscheiden wir persönlich, wer da kommen wird. Und zwar unabhängig davon, also die Vereinbarung war ja, und es gibt ja so Fraktionen im EU-Parlament, und die teilweise wandeln sich da die Parteizugehörigkeiten national. Also es ist nicht hundertprozentig klar, wer jetzt quasi, ob die Parteien, die da jetzt drin sind, auch nach der Wahl reingehören. Das wird alles neu verhandelt, dann werden da Fraktionsposten hin und her geschoben. Und dann wird eben gezählt, wer hat die meisten Köpfe. Und Der Deal wäre gewesen, die Fraktion, und das ist eben seit 1999 die Konservativen, also die eben nicht die Konservativen, sondern die Christdemokraten, also Volkspartei. Es gibt ja eine konservative Partei, die Fraktion, die noch rechts davon ist, dass die das seit 1999 ist. Und es wird erwartet, dass sie das auch bleiben, weil eben die sozialdemokratische Seite so zerfasert ist oder
Genau.
so, ja, glücklos. Und
Durchgescholzt.
ja, oder eben seit der Schröder-Zeit halt wirklich die Wahlen einer nach der anderen verliert. Vor, eben seit 1979 gibt es ja die Europawahl. Davor waren 20 Jahre lang tatsächlich die Sozialdemokraten immer die stärkste Fraktion europaweit.
Ich muss ja dazu sagen, Bayern, Quatsch, Deutschland ist ja quasi das Bayern der EU. Also so wie wir uns über die Bayern aufregen und was wir immer alles Schlimmes über die Bayern sagen, all das machen wir auf europäischer Ebene als Deutsche. Aber, naja, pass auf. Also es war.
Naja, seit die Briten nicht mehr drin sind. Die Briten waren immer die Bayern der EU.
Naja, die Briten waren für mich immer mehr die Ossis der EU. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Das sind immer nur jammern, jammern, jammern und irgendwelche komischen Köppe wählen. Thüringen bin ich ja auch gespannt. Die Umfragen sind, die Umfragen sagen, übrigens, apropos, falls das irgendwen interessiert, die aktuelle Wahlumfrage ist jetzt rausgekommen für Sachsen-Anhalt. Wir haben zwar erst 2026 Wahl, aber das war ganz spannend. Bloß mal so, FDP, Grüne, SPD und Linkspartei, alle unter 5%. Also vier.
Sogar die Linkspartei,
Ja.
und das wäre ja in Ostdeutschland einmalig,
Alle unter
dass man da nicht
5%,
im
das
Land
heißt,
hat.
wir hatten drei Parteien im Parlament und alle mit ungefähr 30%. CDU, AfD und BSW. Ich weiß nicht, wie
Ja,
seriös die
wobei das,
Umfrage jetzt war.
genau, das ist nach wie vor so ein mehr oder weniger fiktiver Wert beim BSW. Das ist, es ist ganz schick, das zu antworten am Telefon, aber
Genau.
man wird dann schon noch, also so. Weiß nicht, in Sachsen-Anhalt. Jetzt sind wir tatsächlich schon sehr weit weggekommen von Russland über Brüssel nach Sachsen-Anhalt. Also.
Ja, wir wollten ja über Brüssel reden, alles gut. Weil wir wissen ja, dass die Deutschen, also pass auf, Ursula von der Leyen wird sich jetzt sozusagen das erste Mal einer Wahl stellen. Lass uns doch mal ganz, ganz kurz über Ursula von der Leyen reden. Ich finde ja,
Na,
sie.
ehrlicherweise gewählt wurde sie ja dann trotzdem vom EU-Parlament, und zwar sogar zweimal. Also die Regel ist ja, da wird jemand nominiert vom EU-Rat. Nee, nicht vom EU-Rat, sondern vom Rat der Europäischen Union. Das ist ja ein Unterschied. Und die Person, und das war dann tatsächlich, da ist sie auf Reise gegangen, auf jede Hauptstadt gebettelt und mit allen Parteien sich gut gestellt. Und dann gab es ja also in Ungarn und Italien bei den Rechtsaußen, bei den Rechtsextremen, gab es ja dann Ja-Stimmen für sie, also die Fratelli und die Fidesz, die haben mit Ja gestimmt. Warum? Weil sie gesagt haben, sie hat 7 Kinder. Das ist
So.
für eine Frau das Mindestmaß, und das finden wir geil. Und gut, dafür hat sie die Stimmen gekriegt. Also sie hat tatsächlich schon lange vorgearbeitet für diesen Posten. Und es war ja ein knappes Ergebnis dann im Europaparlament, diese Nominierung. Das war noch kein, also die erste Wahl war die Nominierung. Und dann hat sie die Hauptaufgabe gehabt, nämlich diese EU-Kommission zusammenzustellen. Aus jedem Land ein Kommissar, Männer und Frauen, ausgewogen. Ist ja auch fast gelungen, und dann eben die Ressorts zu teilen, dass keine Regierung eben quasi benachteiligt wird, indem ihrem Kommissar irgendein Scheißressort, wie damals Günther Oettinger, der Digitalkommissar wurde,
Haben wir
weil
noch
einfach.
einen deutschen Kommissar oder ist das mit von der Leyen
Das ist die
abgegolten?
von der. Genau, nee, das ist die von der Leyen. Also
Genau.
es gibt keinen weiteren. Es gibt eine Ausnahme, ist noch der Außenbeauftragte, der ist ja gleichzeitig EU-Kommissar und gleichzeitig auch Vizepräsident der Kommission. Und aber auch Vorsitzender des Außenministerrates. Also die sonstigen Ratsvorsitzenden sind ja die einzelnen Minister, Fachminister der Staatsregierungen. Und beim Außenbeauftragten ist es sozusagen ein sogenannter Doppelhut, der zur Kommission und zum Rat gleichzeitig gehört. Und der taucht aber auch nur, also der ist ja aus Spanien, Borrell, und da gibt es auch keinen weiteren Landsmann. Also es gibt 25 reine Kommissare sozusagen und zwei Sonderfiguren.
Lass mal ganz kurz über die von der Leyen reden. Also, was man jetzt politisch von ihr zu halten hat, ob sie jetzt die beste EU-Kommissarin ist, aber sie ist zumindest die auffälligste in meinen Augen. Also ist kein, also kein Mensch hat es vor Ursula von der Leyen meiner Meinung nach geschafft, die EU. Also sie ist ja quasi die Kanzlerin der EU, wenn man so, wenn man versucht, eine Analogie zu finden, die Ministerpräsidentin der EU, also die Regierungschefin der EU. So. Und ich finde,
Ja.
kein anderer Politiker vor ihr, und da muss man ja nicht gendern an der Stelle, weil sie ja auch die erste Frau ist, hat es geschafft, sich als Institution so öffentlich und damit demokratisch zu legitimieren wie Ursula von der Leyen. Weil politisch kann man jetzt von ihr halten, was man will. Aber ich glaube, dass sie das Amt des EU-Kommissionspräsidenten schon in der Wahrnehmung gerückt. Also ich glaube, dass es jetzt relevant ist, wer tatsächlich Spitzenkandidat wird und wer Kandidat für das Amt des EU-Kommissionspräsidenten wird.
Das ist natürlich eine deutsche Wahrnehmung. Also weil die aus unserem Land kommen, finden wir sie präsent. Das mag in anderen Ländern ganz anders aussehen. Und ich kann mich erinnern, die letzten paar EU-Wahlen, da waren ja also diese europaweiten Spitzenkandidaten eigentlich immer Deutsche. Also zum Beispiel Schulz und damals sein Kontrahent war Juncker. 2014 war das, 2019 dann Weber und sein Gegenkandidat Timmermans aus den Niederlanden. Das heißt, es ist immer so ein bisschen, ja, also ein paar Kilometer hin und her und der Rest Europas interessierte sich aber nicht für die Spitzenkandidaten. Die wurden ja auch nicht plakatiert dort. Also insofern kann man schon sagen, das hängt immer, was man wahrnimmt, hängt immer von der eigenen Nationalität auch ab. Und natürlich gibt es Kommissionspräsidenten in der Geschichte, die nicht so, die eher blass waren. Jacques Santer zum Beispiel, so ein älterer, gemütlicher Luxemburger Opa. Romano Prodi aus Italien, der eigentlich tatkräftig war, der ja auch in der Zeit war, als das alles als die EU-Erweiterung war und so weiter, Riesenaufbruchsstimmung, aber der irgendwie gegen Ende seiner Amtszeit hatte er Interesse gefunden an seinem Ursprungsposten in Italien, den er Berlusconi abluchsen wollte und dann hat er quasi in Brüssel auf Sparflamme gearbeitet. Dann kam Barroso, das war ein reiner Technokrat aus Portugal, ist absolut blass gewesen, hat aber anders als die anderen 10 Jahre gemacht, nicht nur 5. Ja, also da hatte zumindest das Interesse, in der Mitte nochmal ranzukommen. Hm. Bei Juncker war es auch so. Gegen Ende der Amtszeit hat er gesagt, so, ich bin jetzt alt und will nicht mehr. Das ist vielleicht immer so eine Frage. Hat man Interesse, bis zum Schluss die Amtszeit vollzumachen und dann auch noch weiterzumachen oder nicht? Und natürlich der kürzlich verstorbene Jacques Delors von 1985 bis 1995. Also der gilt ja als der, zumindest als der visionärste und als der idealistischste Kommissionspräsident aller Zeiten. Also da gibt es schon unterschiedliche Figuren, aber Ursula von der Leyen ist natürlich von ihrer Persönlichkeit oder auch ihr Vorleben die siebenfachste Mutter aller Zeiten, dann diese lange Zeit als Verteidigungsministerin und so weiter.
Träger der goldenen Plazenta 96.
Ja, und die ist schon eine Type, sage ich jetzt mal.
Also nur ist es ja.
Aber das bekannteste Video von ihr ist ja, wie sie sich zu Beginn der Corona-Krise unter Summen der Europa-Hymne, weil man es eine gewisse Zeit braucht, die Hände gewaschen hat.
Genau. Also sie ist ja jetzt 66 oder wird 66 dieses Jahr. Und
ist übrigens dasselbe Baujahr 1958 wie die andere Fregatte, nämlich die Gorch Fock.
Ah.
Kleiner Scherz.
Kleiner Ausschnitt aus deinem Bühnenprogramm, vermute ich.
Aus einem früheren.
So.
Hier ist ja auch immer so ein bisschen Zweit-, Dritt-, Fünft-Verwertung.
Natürlich, das ist der Grund, warum wir diesen Podcast machen. Ja, aber sie wird es ja wohl nochmal schaffen. Also sie wird ja wohl Kommissionspräsidentin bleiben. Also ich kann mich auch gar nicht mehr erinnern, warum ist es Weber dann letztendlich nicht geworden, weil das Wahlergebnis dann doch zu enttäuschend war für die EVP, oder?
Nee, das hatte mit dem Wahlergebnis gar nichts zu tun. Der EU-Rat guckt nicht aufs Wahlergebnis. Das war eine reine, vor allem Macron. Also Merkel hat ihn ja offiziell unterstützt, aber eben nicht im Rat in der Sitzung, sondern Macron hat gesagt, so, wir wollen uns als Rat, ich bin zwar hier der glühende Europäer, aber dass das Parlament was zu sagen hat, das finde ich nicht unbedingt. Und das war ein reines Prinzipiending. Hm. Wenn es umgekehrt gewesen wäre, wenn die von der Leyen aufgestellt wäre, hätte er sie auch nicht genommen, sondern irgendjemanden, den er persönlich bestimmt. Und es war ja dann dieses Personalpaket, was da auch auf so einem Sondergipfel, also ein, zwei Gipfel reichen nicht, da mussten sie sich nochmal treffen. Das wurde dann telefonisch so vorbereitet. Es gibt übrigens ein interessantes Kapitel in dem Buch von Robin Alexander, Verfall heißt es, wie also sogar mit Polen, also diese polnischen unter Kaczynski, die waren ja auch in der Meinung, dass diese siebenfache Mutter unbedingt gewählt werden muss, weil sie so tolle Familienwerte verkörpert. Und da ist der CDU-Generalsekretär damals, Paul Ziemiak, gebürtiger Pole, spricht auch fließend natürlich Polnisch, ist also heimlich an einen, also nach Warschau gereist. Das kam auch nie raus, beziehungsweise das Das blieb in der Zeit total geheim. Und hat also diesen Kaczynski besucht, Sonntagmorgens, was natürlich für einen Katholiken wie Kaczynski auch fast eine Sünde ist. Der hat den auch zurechtgewiesen. Sie haben mich gestört bei meiner religiösen Pflicht. Und zwar aber Absicht, weil der Ziemiak dann sagen konnte, ja, wir sind ja auch eben auch so religiös und so. Also das war sozusagen der Trick, um über die Religiosität dann die Verbindung zu schaffen und den so einzuwickeln ein bisschen. Also das wurde tagelang vorbereitet, dieser Coup mit von der Leyen. Und dann gab es dieses Gesamtpersonalpaket, da müssen ja die Nationen stimmen, da wurden ja die 5 Posten ausgewürfelt. Also Kommissionspräsidentin, EZB-Präsidentin, eine Französin, Lagarde, dann der Außenbeauftragte, dann der Parlamentspräsident, der ja eigentlich ja vom Parlament gewählt wird, aber auch irgendwie dann Teil dieser Verhandlungsmasse war, es war damals ein Italiener. Und einer der Posten wurde auch noch ausgewählt. Aber ach so, der Ratspräsident, genau. Also das ist ja eigentlich der Typ, der dann immer nach Brüssel einlädt, also nach Hause in dem Sinne, weil es ein Belgier wurde. Also es ist irgendwie so eine immer so ein Personalpaket, weil es müssen ja die Nationen irgendwie stimmen.
Okay, aber es ist ja jetzt erstmal, also ich meine, durch diesen ganzen, ich nenne es jetzt mal vorsichtig, Rechtsruck, den wir jetzt in Europa haben, in Gesamteuropa, also wir haben in Italien, haben wir eine, naja, wie kann man die Frau einschätzen? Irgendwo zwischen AfD und CDU wird sie schon liegen.
Ja, also sie hat natürlich eine sehr vernünftige Position gegenüber Russland. Das erstaunt die Rechtspopulisten anderswo. Und lässt sich da auch nicht von ihren Koalitionspartnern, vor allem von Salvini, da irgendwie
Genau.
desavouieren.
In
Und ansonsten Familienwerte, okay, bla bla bla.
ja.
Also das
Ist
hat ja
alles
für
nicht
die
so schlimm, wie
praktische
man
Politik
dachte.
oft, ja,
So, dann
genau.
haben wir in Holland haben wir halt Geert Wilders mit, ja, also auch zumindest stärkste Kraft, aber wird nicht Ministerpräsident, habe ich, oder will nicht Ministerpräsident werden. Wahrscheinlich ist das ein Verhandlungsmassenergebnis. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall wird ja die, also wird ja der Wert der EU und das Gewicht der EU im Moment eher sinken als steigen. Also sprich, wird auch dass die Europawahl quasi eher. Weißt du, ob Herr Sonneborn nochmal antritt? Hat man da was gehört?
Habe ich nichts gehört. Aber wenn, dann hätte er ja Chancen auf ein Mandat, weil es ja keine Hürde gibt in
Genau.
Deutschland. Zumindest dieses Mal. Beim nächsten Mal gibt es wieder eine Hürde, 2%. Weil man tatsächlich, es ist halt so auch so kleinlich. Dann lässt man diesen Kleinparteien eben die Möglichkeit, wenn sie eben die Schwelle überschreiten zu einem halben Mandat, dann wird es aufgerundet zu einem ganzen. Das betrifft ja nicht viele Sitze.
Genau.
Aber die Angst ist dann, oh, das Europaparlament zersplittert. Also ein kleiner Funfact, wer da mal reinguckt ins Europaparlament, da sitzen eine hohe zweistellige Zahl an Parteien. Wahrscheinlich noch mehr. Also wahrscheinlich eine dreistellige Zahl. Und dann noch ein paar, noch 3, 4 weitere aus Deutschland, das macht wirklich den Kohl nicht fett.
Ja, aber die meisten haben sich ja
Naja.
irgendwelchen Fraktionen angeschlossen. Das darf man ja nicht vergessen.
Genau, und darauf kommt es ja letztlich an. Und dann gibt es tatsächlich die Fraktionslosen. In manchen Wahlperioden des Europaparlaments gab es noch eine Fraktion, die hieß Technische Fraktion der Unabhängigen. Also da waren die drinne, oder auch nicht alle. Aber da haben sie sich zumindest, um ein bisschen mehr Gesamtrechte zu haben, zur Fraktion zusammengeschlossen. Das ist ja aber deren Sache,
Wie
ja.
ist die Fraktionsschwelle im Europaparlament? Auf 5% oder?
Nee, natürlich komplizierter. Es müssen muss einer bestimmten Anzahl an Ländern sein. Also eine bestimmte Anzahl und die müssen aber, also wenn jetzt alle aus Deutschland wären, dann wäre es keine Fraktion, sondern man braucht, glaube ich, 7 Länder oder so. Ich liefere das noch nach und werde dann beim nächsten Mal erzählen.
Super,
Was
gut.
übrigens im EU-Vertrag steht, das EU-Parlament hat höchstens 750 Sitze
Ach.
zuzüglich des Präsidenten, wobei der Präsident ja erst hinterher gewählt wird. Also es ist eigentlich eine dumme Zahl. Das war tatsächlich auch wieder Verhandlungsergebnis beim Vertrag von Lissabon. Da hieß es, eigentlich 750 ist ja schon ziemlich dicke. Und dann guckten die Italiener, oh, bei der Verteilung haben wir ja ein Mandat weniger als die Briten. Das wollen wir nicht, das ist fies. dann haben die es geschafft, diesen einen noch rein zu verhandeln, aber der wurde nicht, quasi nicht erwähnt. Die Zahl 751 taucht nicht auf.
Nö.
Das ist einfach wieder zu typisch. Aber jetzt beim nächsten Mal wird tatsächlich die Zahl wieder etwas gesenkt auf 715.
Okay. Es ist ja letztlich auch egal. Gut.
Genau.
Timmann, dann sind wir soweit durch. Oder hast du noch irgendeine Korrektur? Hast du noch irgendeinen Funfact? Hast du noch irgendwas Lustiges?
Ja, also was Aufmunterndes, Deutschland hat 2023 die Klimaziele erreicht. Ist ja eigentlich auch.
Echt jetzt?
Ja, es liegt natürlich nicht insgesamt, sondern es liegt ja am Rückgang der Industrietätigkeit wegen der Rezession.
Ja, ist
Also
ja scheißegal. Also, ich meine, ist doch schön. Und jetzt mal ganz ehrlich, machen wir uns nichts vor. Sämtliche klimaschädlichen Industrien sind ja auf dem Rückmarsch. Das ist ja so.
ja, das schon, aber es ist tatsächlich kein, naja, kein nachhaltiger Rückgang und auch kein wirtschaftlich erfolgreicher Rückgang, sondern es ist einfach nur
Das
ein.
weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Also, ich jetzt mal ganz ehrlich, also irgendwie CO2 in der Luft blasen ist ja, hat ja immer irgendwas mit Verbrennung zu
Ja,
tun.
schon, aber da kommt ja dann ein gewisser Geldbetrag bei rum. Und wenn der weniger wird, dann ist das immer eine Gefahr. Aber klar, man muss natürlich das auch vorantreiben. Auch der Kohleausstieg, der ist ja zumindest in Nordrhein-Westfalen vorgezogen worden auf 2030. In Sachsen und Brandenburg wird ja noch verhandelt.
Na, ich habe meinen ganz persönlichen Kohleausstieg habe ich letzte Woche vollzogen. Also Monat ist halt nur, Monat war halt zur Hälfte rum, ne? Kennt man ja selber, wieso ist am Ende des Geldes immer noch so viel Monat übrig? Das nenne ich immer meinen persönlichen Kohleausstieg. Aber das ist jetzt auch nicht das Thema. Liebe Freunde, wenn ihr uns schreiben wollt,
Ich habe jetzt übrigens gefunden, also das EU-Parlament, die Fraktionen, wie ich schon gesagt habe, sieben, also ein Viertel der Mitgliedstaaten sind zurzeit aufgerundet sieben, müssen vertreten sein und es müssen mindestens 25 Abgeordnete drin sitzen. Das heißt, es ist eine feste Zahl, keine Prozentzahl von der Gesamtzahl, also
25.
25. Und deswegen ist es gar nicht so schwer zu erreichen, wenn man genug Irre zusammenkriegt,
Genau.
kann jede kleine Partikularinteresse auch nochmal berücksichtigt werden.
Super. Also wie gesagt, wenn ihr noch Partikularinteressen habt, schreibt uns bitte an lücke@hengstmanns.de oder auf unserer Homepage lücke.hengstmanns.de. Kommentiert bitte unter dem Beitrag. Falls ihr ein Spambot seid, bitte nicht. Es ist sehr aufwendig, das immer zu löschen. Ansonsten hören wir uns nächste Woche. Freuen wir uns auf irgendwas die Woche? Nö, ist nicht geplant, ne?
Nö.
Also, ich habe auch nichts. Gut.
Nö. Auf die Taurus-Debatte, dass sie weitergeht,
Ja,
da
komm.
freuen wir uns
Ja,
schon.
komm. Langweilig. Gut, bis dann. Tschüss, Timmann.
Bis dann, tschüss.